war eigentlich eine sehr schöne Zeit für die katholische Kirche. Jetzt kommt Schwung in die Kirche, ja, so war das Empfinden. Ich war der erste Kaplan dann mit dem Auftrag, bau eine Kirche und bau ein Pfarrhaus dort.
Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten, dem Podcast hier aus Berlin vom Erzbistum Berlin. Hier stellen wir immer mal so einzelne Personen vor und erzählen deren Geschichte und Geschichten. Und heute bin ich bei Roland Steinke. Roland Steinke ist mittlerweile Prälat, war das aber natürlich nicht immer. Heute sind wir in Weißensee zusammengekommen und das ist auch der Ort, wo er einen großen Teil seiner Kindheit verbracht hat. Hallo Herr Steinke.
Hallo.
Sie sind 36 in Berlin geboren und auch hier in Weißensee?
Genau genommen in der Charité. Aha. Aber gewohnt haben meine Eltern ganz in der Nähe hier, damals Straßburgstraße. Aha. Jetzt ist dieses Viertel nach Komponisten genannt.
Ein Komponistenviertel.
Meyerbeer heißt sie heute, die Straße, Meyerbeerstraße.
Ja, das ist die längere Straße, die da zum Friedhof durchzieht, ne?
Ja, ja.
Genau. Ist es ein tolles Gefühl zu wissen, dass da diese Straße so eine besondere Ehrung erlebt hat?
Naja, das würde ich jetzt nicht so sagen. So gewaltig ist das nun nicht, dass hier so eine kleinere Straße danach genannt ist.
Nach mir ist keine.
Er hat damals hier in der Gemeinde, in der städtischen Gemeinde mitgewirkt. Das war wohl ein gewisser Grund. Und er war in der katholischen Kirchengemeinde, gehörte mit zur Gründergeneration, war im Kirchenvorstand. Mhm. Er war einer der wenigen katholischen, man würde sagen Fabrikanten oder Kapitalisten, das gab es damals nicht. Die meisten Katholiken waren Arbeiter hier in Weißensee. Mhm. Und dadurch hatte er schon eine gewisse prägnante Stellung. Wie gesagt, er ist schon relativ früh gestorben, 1925, da war er Mitte 50.
Mhm. Und haben Sie noch so eine spezielle Verbindung zu dieser alten Fabrik, die es ja heute gar nicht mehr gibt?
Natürlich, meine Eltern sind dann schon 1938, als ich 3 Jahre war, nach Frohnau verzogen, haben dort ein Haus gebaut. Wir waren dann, wohnten also die Mehrzeit, größere Zeit habe ich in Frohnau als Kind verbracht. Und dann 1945 wurde, als die Franzosen nach Frohnau kamen, war das so eine Art französisches Hauptquartier. Da wurden viele Häuser beschlagnahmt und unser Haus auch. Mhm. Und da habe ich ein Vierteljahr in der Fabrik gewohnt, bis wir eine andere Wohnung dort in Frohnau hatten und bin auch hier in Weißensee mal zur Schule gegangen, 1946. Also habe auch als Kind die Fabrik noch erlebt. Mhm. Erstmal vor dem Kriegsende war ich öfter natürlich beim Vater, habe ihn besucht oder was hingebracht oder abgeholt. Mhm. Dann nach dem Krieg auch noch, bis die Fabrik 1950 beschlagnahmt wurde und volkseigen wurde.
Und die Fabrik gibt es heute aber nicht mehr?
Die gab es dann bis 1989 unter VEB, Fischverarbeitung. Okay. Und dann sind die, wie jetzt viele VEB-Betriebe gegangen ist, untergegangen. Also stand das Gebäude leer und dann hat es Jahrzehnte gedauert, bis sozusagen die Erben dieses Gebäude übernehmen konnten und das ist verkauft worden und inzwischen sind da Wohnungen drin. Sehr schön und ein Teil ist der Grüne Hering, ein Spielplatz für Kinder.
Ah ja, der Grüne Hering, den werde ich mir mal anschauen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in Ihre Kindheit. Sie hatten 5 Geschwister, haben Sie erzählt?
Ja.
2 Schwestern?
3 Schwestern und 2 Brüder.
3 Schwestern und 2 Brüder. Wie war das mit 5 weiteren Geschwistern, also zu 6, in Frohnau bei den Eltern zu leben und gleichzeitig diese Fabrik zu haben und katholisch zu sein im protestantischen Berlin? Hatte man das gespürt in der Roten Frontstadt? Oder haben Sie das gar nicht wahrgenommen?
Also es war natürlich ein gewisses materiell abgesichertes Leben. Ein Unternehmer oder wenn es auch eine kleinere Fabrik ja war, so mit etwa 100 Mitarbeitern, Mittelbetrieb, war das materiell abgesichert. Und die große Familie habe ich immer als Gewinn oder als Geschenk betrachtet. Das war also eigentlich schön und wir hatten eine sehr aktive ist bis heute St. Hildegard-Gemeinde in Frohnau, katholische Gemeinde auch damals schon, mit einem sehr aktiven Pfarrer, Pfarrer Felix Krajewski, der die Gemeinde von Anfang an über viele Jahrzehnte geführt hat. Und das war eigentlich für mich ein sehr guter Rückhalt, auch im Glauben.
Ja, und nun ist ja dann kurz nachdem Sie geboren wurden, der Krieg auch ausgebrochen und da war es ja üblich, Kinder auch aufs Land zu verschicken. Hatten Sie dieses Schicksal auch?
Ja, wir mussten ja alle, seit 43 gab, ich bin 42 eingeschult worden und ab 43 gab es in Berlin keine Schule mehr. Die Kinder konnten also nur, mussten auswärts zu Verwandten oder Bekannten ziehen. Und ich bin mit einem jüngeren Bruder bei einem Cousin meines Vaters gewesen, der katholischer Pfarrer war.
Ah, ja.
Probst in Kreisdeutsch-Krone. Das liegt also 150 Kilometer westlich von Stettin im Pommern, Grenzmark, Posen-Westpreußen nannte sich das damals. Und wohnte dort im Pfarrhaus. Die leibliche Schwester des Onkels, also unsere Tante, führte den Haushalt. Und wir sind da sehr gut versorgt worden, bin da auch zur Schule gegangen. Und zwar ein relativ geschlossenes katholisches Gebiet dort, deutsch-katholisches Gebiet.
Ja, klar. Mussten Sie dann die, naja, sagen wir mal, die alte Heimat auch des Großvaters dann auch wieder verlassen, 45, oder ist die Familie dort geblieben?
Ich bin dann im Januar 45, Ende Januar, hat uns unser Vater zurückgeholt nach Berlin, also kurz bevor die Russen einmarschiert sind. Und wir sind dann Ende März mit der Mutter und den Geschwistern nach Braunlage im Harz vorläufig gezogen, um hier den Einmarsch der Russen zu vermeiden. Mein Vater musste in Berlin bleiben, weil er den Betrieb führen musste.
Ja, also von dem Einmarsch an sich haben Sie anscheinend gar nicht so
viel bekommen. Nein, ich habe den Einmarsch der Amerikaner, es war noch ziemlich umkämpft da im Harz, als die Amerikaner kamen. Weil die Braunlage liegt ziemlich im Hochharz, also dann nachher im westlichen Teil, also gehört zu Braunschweig. Und dieses Gebiet war sehr umkämpft, weil sich deutsche Truppen dort zurückgezogen hatten. Also wir haben dort die Kämpfe gegen die Amerikaner noch sehr stark miterlebt.
Und waren Sie dann auch froh, als Sie zurück nach Berlin konnten, haben Sie Sorge gehabt um Ihren Vater, der ja auch in Berlin blieb während des Einmarsches?
Ja, das war schon eine bange Zeit, weil natürlich wilde Gerüchte über Berlin dort kamen. Man hatte ja keine Nachrichtenverbindung irgendwie. Aber mein Vater ist dann das erste Mal über die grüne Grenze gekommen im Juli 45. Also hat sich mit Fahrrad und mit Güterzügen durchgeschlagen dort und es war eine große, angenehme Überraschung, als er mit einmal eines Abends da in Braunlage beim Abendbrot erschien. Ja. Und ist dann wieder zurück und wir sind dann, wie gesagt, noch ein gutes halbes Jahr dort geblieben. Im Frühjahr 46 sind wir dann mit der Familie zurück nach Berlin. War natürlich schön, dass wir wieder zusammen waren alle.
Und die Fabrik stand noch?
Die Fabrik stand, war natürlich teilweise beschädigt, lief auch dann nach 45 wieder gut, weil natürlich die Russen interessiert waren, die Lebensmittelversorgung für sich und die Bevölkerung. Und wir haben da russischen Lachs verarbeitet, sibirischen Lachs, kann ich mich erinnern, und dann auch Gemüse aus dem Oderbruch und so, also alle möglichen Lebensmittel, die dann damals benötigt wurden. Also die Fabrik lief dann wieder.
Und Sie haben gerade erzählt, Sie haben dann noch da gewohnt oder waren Sie dann schon in Frohnau wieder?
Nein, wir sind, also als wir zurückkamen, war wie gesagt unser Haus von den französischen, also von der französischen Besatzungsmacht besetzt als Wohnquartier und blieb auch bis 54, nachher aber auch richtig gemietet. Und wir sind dann, haben eine Mietshaus, erst eine Mietswohnung und dann ein ganzes Haus dort in Frohnau mieten können. An einem anderen Teil von Frohnau, was also von Franzosen nicht besetzt war.
Und wie war das mit der Schule?
Und ich bin dann also in Frohnau noch zur Grundschule erstmal gegangen, zu Ende, vierte Klasse. Und dann war ich zwei Jahre in Hermsdorf auf der Oberschule, Georg-Herwig-Schule, nannte sich die. Und bin dann 1948 zum Canisius-Kolleg gewechselt. und war dann auf der Schule und habe mein Abitur gemacht auf dem Canisius-Kolleg.
Dann sind Sie gleich zum Studium nach Erfurt, oder?
Ja, und dann war das damals so, dass die Westberliner Studenten, die Theologie studieren wollten, auf Wunsch des Bischofs, alle nach Erfurt gingen. Erfurt ist 1953 die Hochschule, kirchliche Hochschule gegründet worden. Und mit der Begründung, mit der berechtigten Begründung des Bischofs, er wollte die Theologen alle, also wollte frei sein in der Besetzung, wo er sie hinschickt, den Ostteil oder Westteil des Bistums. Das Bistum war ja geteilt, Ostberlin und Brandenburg im Osten und Westberlin, also jetzt als freie Stadt.
Ja. Und wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Priester zu werden?
Naja, also da sind sicherlich eine ganze Reihe Quellen. Also eine Quelle war natürlich, dass die Familie katholisch war und praktizierte. Ich habe ja schon gesagt, von dem aktiven Gemeindeleben zu Hause und in Frohnau und in der Familie. Dann habe ich sicherlich durch meinen Onkel da einen vorbildlichen Priester erlebt, in der eigenen Verwandtschaft. Das war ein wichtiges Motiv. Drittes Motiv war sicherlich, ich bin in der Jugendbund Neudeutschland gewesen. Das war ein Schülerbund, der sehr stark geprägt war von den Jesuiten. Die führten das in Berlin. Und wir hatten eine eigene Gruppe in Frohnau, wo ich dann auch aktiv mitgemacht habe, in der Gemeinde Frohnau. Und sicherlich in einem Moment war auch das Canisius-Kolleg.
Was ja auch jesuitisch ist.
Was jesuitisch ist. Und mein Vater war selber auch schon auf dem Jesuitenkolleg. Das war damals, waren die Jesuiten noch in Deutschland verboten. Er ist in Kopenhagen in Dänemark aufs Canisius-Kolleg gegangen, auf die deutsche Schule in Dänemark.
Und wie kam es, wie ist er nach Dänemark gekommen?
Ja, die katholischen Kinder, also es waren, die hatten ja kein katholisches Gymnasium der Jesuiten in Berlin. Und da waren die deutschen Jesuiten, haben ein Gymnasium geführt in Kopenhagen. Das war ja relativ schnelle Verwandlung. Ich hatte zum Beispiel den gleichen Lehrer zunächst als Klassenlehrer, den mein Vater schon hatte, Pater Düding, ein Jesuiten. Der war ganz als junger Lehrer vor dem Ersten Weltkrieg schon in Kopenhagen und war dann, als ich auf die Schule kam, war er, also 1948, war er als alter Lehrer noch am Canisius-Kolleg.
Ja, das ist witzig.
Und ich hatte sogar Klassenkameraden, wo die Väter, Heddergott zum Beispiel, eine katholische Familie, wo der Vater von meinem Vater auch schon Klassenkamerad war. Wo die Söhne wieder zusammen auf dem Canisius-Kolleg waren. Ja.
Also eine riesige Gemeinschaft.
Ja, die sich so untereinander kann man so sagen. Ja, ja, ja.
Sie meinten gerade, Sie sind dann direkt nach Erfurt gegangen und es war wichtig, dass die Theologiestudenten, die Priesteramtskandidaten, im Osten ausgebildet werden. Können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen genauer erklären, warum?
Weil die Russen, die sowjetische Besatzungsmacht, wollte vermeiden, dass westliche Absolventen, also die Theologiestudenten im Westen, ausgebildet werden und vielleicht westliche Ideen nach dem Osten bringen. Das war eben schon diktiert von der Angst, weil sie eben selber ihr System doch als etwas defizitär ansahen. Ja?
Ja.
Und da hat der Bischof gesagt, naja, er möchte frei sein in der Besetzung der Kaplanstellen und Pfarrstellen und er möchte die Auswahl treffen und nicht nach den Gesichtspunkten der russischen, sowjetischen Besatzungsmacht. Ja?
Welcher Bischof war das zu der Zeit?
Also ich bin angenommen worden von Bischof Westkamp und bin geweiht worden von Kardinal Döpfner. Kardinal Döpfner war ja bis 1961 Bischof. Ich bin also im Dezember 1960 zum Priester geweiht worden. Und das erste Halbjahr, also habe ich noch Kardinal Döpfner selber als Bischof erlebt, bevor er dann 1961 nach München ging.
Kardinal Döpfner hatte das Problem, dass er nicht mehr in die Ostteile des Bistums durfte, richtig?
Ja, so war das. Also er konnte noch die Ostberliner Pfarreien besuchen. Also zum Beispiel habe ich ihn in Mauritius, meiner ersten Stelle in Lichtenberg, noch erlebt bei einer Firmung. Aber er konnte nicht mehr, bekam keine Genehmigung, in die nach Brandenburg zu fahren oder nach Pommern in die Pfarreien. Ja. Und das war eine starke Behinderung. Und dann war sicherlich natürlich auch der, er war ja Würzburger, dann die Besetzung des Erzbistums München auch ein sehr wichtiger Punkt. Also beides hat sicherlich dazu geführt, dass er dann transferiert wurde nach München.
Also war das im Prinzip ja auch eine Lehre, die man aus dem Problem, nenne ich es mal, mit Kardinal Döpfner gezogen hat, dass man die Leute bewusst in Ostdeutschland ausgebildet hat?
Ja, also das war schon, hatte auch eine inhaltliche Seite, das war natürlich ganz wichtig. Mhm. Wir erleben ja auch heutzutage jetzt, wenn Bischöfe aus dem Westdeutschland kommen, etwa aus Köln, unsere beiden letzten sind ja aus Köln, sagt ja unser, der hatte schon eine hohe Schule, weil er in Dresden vorher war, sagt ja. Der Bischof Dr. Koch. Und da hat er die Diaspora schon kennengelernt. Mhm. Es ist eben doch ein großer Unterschied, auch kirchlich, ob man in Köln Bischof ist oder in Berlin oder in Dresden. Ja. Und das ist ein großer, umgekehrt wird es genauso sein. Der Kardinal Meissner hat sicherlich auch erst viel kennenlernen müssen und überlegen müssen, wie er es anders macht in einem Gebiet, was sehr starke katholische Tradition hat. Ja.
Ja. Und Ihre erste Kaplanstelle, haben Sie gerade gesagt, die war in Mauritius. Mauritius ist ja nun in Lichtenberg. Die Kirche, wenn man sie kennt, ist heute zumindest, ich sag mal, eingemauert von Plattenbauten, sodass man sie auch ja nicht von der Paradestrecke sehen konnte oder gar von der S-Bahn. War das damals auch schon so?
Nein, das war noch nicht so. Also das ist sehr richtig bemerkt. Das ist ja erst später, in den 70er Jahren, als diese Bauten dort in den 80er Jahren gebaut wurden, hat man natürlich tatsächlich offenbar absichtlich die Kirche einbauen wollen, in der Hoffnung, die erledigt sich von alleine mal und die können sie dann später abreißen. Hat ist Gott geklappt. Sei Dank nicht so gekommen.
Hat ja. nicht geklappt.
Hat nicht geklappt. Nein, damals war noch die Mauritiuskirche, war ja sehr stark zerbombt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Waren ja sehr viele Bauten in der Umgebung eben im Krieg zerstört. Ja, ja. Und die Kirche war relativ frei sichtbar. Mhm. Und das war eine der größten Pfarreien in Ost-Berlin schon damals. Mhm. Mit Pfarrer und zwei Kaplänen, manchmal sogar drei Kapläne vor mir. Also in meiner Zeit waren noch zwei Kapläne. Und gab es einen Jungs- und einen Mädchenkaplan, so wurde das, man erbte dann die Gruppen da und den Unterricht, es gab ja noch den Religionsunterricht auch in der Schule und eine Stunde in der Gemeinde und das war eine sehr schöne Arbeit, ich war unter Pfarrer Dudek dort und habe immer also mehrere Mitkapläne dann nacheinander auch gehabt.
Und Sie waren Jungs- oder Mädchenkaplan?
Ich war Mädchenkaplan und hatte den Oberschulunterricht für beide. Mhm. Ja, also das war auch so eine Tradition. Man übernahm dann auch Gruppen, also gab es Schwesternkreise und Familienkreise und so weiter. Und dann mein Vorgänger war Kaplan Masiak und mein Nachfolger war Kaplan Spors.
War das ein Unterschied, die Mädchen zu führen als die Jungs oder?
Ja, also da muss man, naja, das, also der Unterricht, Religionsunterricht und so, das war gemischt, also da war das ja nicht die Trennung, aber bei der Jugendarbeit musste man sich schon erstmal drauf einstellen. Ich hatte ja nur drei Schwestern, hatte ja von der Familie schon ein bisschen Erfahrung, wie man mit dem anderen Geschlecht umgehen muss, ja. Und ja, das war aber eigentlich sehr harmonisch und schön, also das habe ich eigentlich in schöner Erinnerung, ja.
Nun bin ich ja noch ein bisschen jünger als Sie und habe die vorkonziliarische Zeit ja nicht miterlebt. War das üblich, dass man einen Jungs- und ein Mädchenkaplan hatte oder war das eine besondere Sache dort?
Also das wird in großen Vereinen ähnlich gewesen sein. Das gab es dann gewisse Traditionen. Also das war jetzt nicht ausgesprochen vorkonzil. Ja, aber ich habe natürlich tatsächlich Die meisten Jahre in Mauritius hatte ich zum Beispiel vor der Liturgiereform. Es war noch die Messform in der alten Form. Ich habe ja dann das Konzil da noch parallel miterlebt, Johannes den 23. und die ersten Änderungen auch in der Liturgie mit dem Brevier in deutscher Sprache, mit der Messreform auch in der Volkssprache und die Neugestaltung, wir stehen jetzt gerade vor Ostern, also die ganze Karliturgie wurde neu gefasst. Also es gab schon beträchtliche Veränderungen, ja.
Wie haben die Gläubigen das damals so erlebt? Haben die das als was Tolles erlebt oder ganz mehr weggerannt?
Nein, die haben das als was Tolles erlebt. Und die, es war überhaupt in der Kirche eine richtige Aufbruchsstimmung. Mhm. Das war also, es war eigentlich eine sehr schöne Zeit für die katholische Kirche. Die Kirche war auch beachtet, also in der Öffentlichkeit, dieser Johannes der 23. Das wurde jetzt also, jetzt kommt Schwung in die Kirche, ja. So war das Empfinden und wir waren alle sehr stolz. Das war ja vorher schon, gerade in Deutschland, starke Bemühungen um eine Reform der Kirche, auch gerade in der Liturgie und im Kirchbau. Gab es ja schon eine Bewegung, die war schon 50 Jahre alt, mit deutschen Schott und Bomb und Messbücher, also wie man versucht hatte, Teile doch wenigstens dem Volk zugänglich zu machen. Mhm. Also das war eine sehr schöne und habe ich also als eine sehr schöne Zeit in Erinnerung, diese Konzilzeit.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie sich die Kirche, die Mauritiuskirche dann auch gewandelt hat, also im Äußeren, also die muss ja anders ausgesehen haben. Es muss einen Hochaltar gegeben haben, den gibt es heute nicht mehr. Können Sie die vielleicht so ein bisschen mal beschreiben?
Naja, also es war ein Inn, war diese Kirche, die ist ja, hatte mehrere Epochen, wo sie gebaut wurde. Also sie ist entstanden so in der Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1870, ja, so. Genau. Erste Pfarrer Kuborn, ein Luxemburger, der dort war. Aha. Und dann ist die nochmal angebaut worden, was hier vorne, heute diesen Altarraum, dieser Bau, der ist später noch um die Jahrhundertwende dazugekommen, weil die Gemeinde aus allen Nähten platzt. Es waren über 20.000 Katholiken dort. Und die hatten einfach keinen Platz. Die Kirche musste erweitert werden. Und ich habe dann Vorkonziliar war natürlich, man zelebrierte zum Kreuz hin, also nicht zum Volk hin. Mhm. Und es gab eine Kanzel, die vorne, eine Holzkanzel mit vielen Holzfiguren. Aha. Und der Pfarrer Dudek war Oberschlesier, der war eigentlich traditionell geprägt durch der Pfarrer. Ja. Aber diese Reform hat er ein bisschen zu radikal da im Bau durchgeführt. Ja. Also das haben ihm dann irgendwelche Leute geraten, ja, du musst jetzt den Altar umdrehen und die Kanzel kannst du abreißen und die brauchen wir nicht mehr, wir brauchen dann Ambo. Und ist da also nicht sehr gut beraten gewesen. Ja. Und spätere Pfarrer, jetzt hier zum Beispiel Unizatzung, hat sehr viel Mühe aufgewandt, manches Alte wieder dort zu restaurieren und reinzubringen. Also das haben die Leute damals zum Teil nicht verstanden, diese Umbauten. Ja. Also das ist in anderen Gemeinden geschickter gelaufen, zum Beispiel meine Heimatgemeinde ist auch Frohnau sehr schön da, aber da lebte der alte Pfarrer noch, der verstand sich mit seinem Nachfolger Höfig sehr gut. Aha. Und die haben sozusagen alle alten Elemente wieder irgendwie mit in dem Neubau verwendet, sodass also eine Kontinuität da war.
Ja.
Und das ist da leider in Mauritius, also der war schlecht beraten, eigentlich war er da kein Bilderstürmer, ja, wenn man das mal so sagen will, der Pfarrer Dudek, sondern ist ihm da schlechte Beratung gewesen. Ja.
Verstehe. Welche Stelle war dann als nächstes als Kaplan dran?
Und dann war ich in Ludwigsfelde. Mhm. Ludwigsfelde war, für die Jüngeren muss man das sagen, da wurde der Einheitslastwagen der DDR gebaut, ein 5-Tonner W50.
Aha.
Und das bedeutet, es war also ein Industriestandort zwischen Berlin und Potsdam, im Süden von Berlin, wo in den 30er und 40er Jahren Mercedes Autowerk hatte und Flugzeugmotoren zum Teil gebaut wurden.
Ja.
Und das hat dann die DDR umgestaltet in diesen Lastwagenbau und dazu viele Leute nach Ludwigsfelde oder wurden angesiedelt. Mhm. Und die Gemeinde hatte praktisch kein Pfarrhaus und keine Kirche. Mhm. Und da war ein älterer Pfarrer, lieber Mitbruder, Pfarrer Firlein, Schlesier. Der war natürlich da etwas überfordert jetzt mit den Bauaufgaben und mit der Organisation. Und der bekam, ich war der erste Kaplan dann mit dem Auftrag, bau eine Kirche und bau ein Pfarrhaus dort.
Als Kaplan?
Als Kaplan, ja. Also der Pfarrer war jetzt nicht mehr in der Lage der war an die 70 und war auch kein so praktischer Mensch, der also mit dem Bau. Er war allerdings, was also ungewöhnlich war, er hatte schon eine Menge Geld gespart. Mhm. Er lebte sehr sparsam und es waren damals 150.000 Ostmark oder so, also für so eine kleine Gemeinde, also schon ein sehr schöner Kirchbaufonds.
Und warum war das ungewöhnlich?
Was soll ungewöhnlich gewesen sein?
Geld zu sparen.
Nein, aber normalerweise waren die Gemeinden immer defizitär in der Diaspora.
Ach so.
Also zum Beispiel hatte er die Sitte, dass nach dem Religionsunterricht die Kinder immer ein Diaspora-Opfer gaben.
Was ist ein Diaspora-Opfer?
Ein Diaspora-Opfer war, dass er sammelte für den Kirchbau. Ja. Und dass die Kinder sonst versuchten die Kapläne mit Süßigkeiten aus dem Westen oder so, die Kinder noch gut zu stimmen, dass sie den Religionsunterricht an den immer Erinnerung haben. Ja. Aber er sagte, wir müssen die Kinder schon jetzt zum Opfern erziehen. Denn in der Diaspora kriegen sie nichts geschenkt, da müssen sie was geben.
Ja.
Und hat da Kollekte eingeführt. Und ich fand das natürlich als Kaplan etwas komisch, dass die Kinder nun abkassiert wurden dort.
Ein bisschen, ja.
Aber er hatte natürlich den Grundzug schon, also es ist in der Diaspora müssen die Leute sich dran gewöhnen.
Ja.
Da müssen sie eben Opfer bringen, wenn sie zur Kirche gehen oder Religionsunterricht haben wollen, müssen sie sich selber mit einsetzen. Da fliegen die Tauben nicht ins Gebraten in den Mund. Ja.
Ja.
So, und das war natürlich für ein Ordinariat erstaunlich, dass nur so eine kleine Gemeinde, die eigentlich von Zuschuss lebt, nun schon ein Sparfonds hatte für ihre Bauten. Ja.
Ja.
Und nun war ja damals die Schwierigkeit, wir bekamen ja keine, man nannte das Baukapazität. Also die Firmen waren bewirtschaftet vom Staat und bauten nur Armeebauten und Staatssicherheit und bestenfalls Produktionsstätten oder gelenkter Wohnungsbau. Ja. Aber für die Gemeindebauten war nichts übrig. Und da mussten die Leute Feierabendarbeit machen, so hieß das damals. Also privat, wenn sie eine Laube sich bauen wollten oder was mussten, oder ein Haus, mussten sie privat bauen, also selber ran mit Freunden und Verwandten. Und so musste das organisiert werden für den Kirchbau und das Pfarrhaus, dass die Gemeinde selber am Sonnabend Arbeitseinsätze macht. Sonntag haben wir nicht gearbeitet, aber Sonnabend, ja.
Stelle ich mir sehr gemeinschaftsstiftend sogar vor.
War es auch. Es war also das war der Nebenzweck dabei, oder ich sage mal, Sie haben mit Recht weisen darauf hin, es war eigentlich sogar das Wichtigste, dass die Gemeinde natürlich durch so eine Aufgabe zusammenwächst. Das waren ja fast alles junge Leute, Facharbeiter, und dann gab es ein paar Fachmänner, Maurer und so, die wir ranholten, die also aus der Nachbargemeinde, aus Teltow zum Beispiel, rangeholt wurden. Es war dann mein erster Akt am Sonntagmorgen, dass ich die mit dem Auto zusammenfuhr und herbrachte. Und die bekamen dann auch ein kleines Honorar. Mhm. Aber die anderen von der Gemeinde arbeiteten umsonst. Die kamen dorthin, musste man erstmal mit den Frauen sprechen, dass sie überhaupt zu Hause weggelassen werden, ja. Das war schon der erste, zweite wichtige Akt, und dass die Frauen mitmachten, die brachten dann zum Teil Mittag dahin.
Ja.
Und dann haben die Leute dort, und wir hatten einen Bauingenieur, Familie Hiller und noch andere, die also sozusagen den Bau mit beaufsichtigten und hatten pro forma, also die Baugenehmigung mit einer Firma, die uns zugewiesen war, die aber de facto so eine geringe Baukapazität in der Planung hatten, dass sie damit kein Pfarrhaus bauen konnten. Aber wir hatten pro forma sozusagen und mussten sehen, wie wir auf dem freien Markt Steine und Mörtel und Zement und sowas kauften.
Ja, nicht so einfach in der Planung.
Nee, das war schwierig, das war eine schwierige Geschichte. Das haben wir also teilweise so legal gemacht, dass dann Leute einfach für Privatzwecke Zement, kann man ein oder zwei Sack pro Person, dass das gekauft wurde. Oder wir hatten teilweise vom Westgeld, hatte das Ordinariat, bekam bestimmte Baumaterialien, die wurden dann zur Verfügung gestellt oder auf dem freien Markt zu kaufen.
Aha. Und dann waren Sie so, wie alt waren Sie da, Anfang 30?
Naja, als ich nach Ludwigsfelde kam, bin ich 1964 gekommen, war ich 28.
Da waren Sie 28 und haben einfach so eine Kirche aus dem Boden gestampft. Das ist ja eine Aufgabe.
Naja, gut, also. Aber mit der Gemeinde zusammen. Also das haben Sie völlig richtig gesagt. Das war eben eine Gemeinschaftsarbeit. Ja. Und der Pfarrer hat das natürlich sehr gefördert. Hat das mich unterstützt dabei. Ja. Aber das war eine wichtige Aufgabe. Und als ich dann nach 4 Jahren wechselte, also als Caritas-Direktor nach Billingen, da war dann der Rohbau schon fertig. Und mein Nachfolger hat dann den Bau weitergeführt.
Caritas-Direktor wurden Sie?
Ja.
Für die ganze DDR oder nur für das
Bistum? Nein, es war also für den Ostteil des Bistums Berlin. Mhm. Mein Vorgänger war Horst Rothkegel, der dann Pfarrer in Teltow wurde. Mhm. Und ich war dann für Ost, es gab ja alles bis auf den Bischof getrennt für Ost und West damals. Es war alles doppelt, Caritas-Direktor, Ost-West, Generalvikar Ost-West.
Ja.
Und 2 Caritasverbände, 2 Ordinariate, 2 Kirchenzeitungen und so weiter.
Aber es war ein Bistum.
Ein Bistum ein Berlin. Bischof.
Ja. Das war ja eigentlich sehr wichtig.
Natürlich war das wichtig. Es war ja immer noch ein Verbindnis zwischen Ost und West, was ja, wo der Oststaat ja versuchte, die DDR möglichst ein eigenes sozialistisches Deutschland aufzubauen. Ja.
Ja. Als Caritas-Direktor in Ostdeutschland im Bistum Berlin. War das Bistum Berlin da auch schon bis zur Ostsee hoch und bis zur Grenze von
Polen? Genauso.
Also genauso wie heute.
Ja.
Und das war ja schon auch ein großes Gebiet. Und so wie ich die DDR kenne oder glaube zu kennen, war das wahrscheinlich sehr zentralistisch alles aufgebaut. Und die Caritas, wie ich sie heute kenne, ist ja eher so ein bisschen dezentral. Wie war das? War die Caritas in Ost-Berlin, im Bistum Berlin, dezentral, oder?
Naja, also
war das überhaupt möglich, das dezentral zu machen?
Also erstmal war die Caritas anders als heute, ja keine Verbandseinrichtung. Heute ist die Caritas, hat eine Doppelstruktur. Es ist einerseits die kirchliche Arbeitsstelle des Bischofs oder des Bistums für die soziale Seite und Aufgabe der Kirche.
Ja.
Und gleichzeitig ist es heute ein Verband mit Gremien, Wahlmanieren sozusagen, wie ein Verband in Deutschland aufgestellt ist. Also mit
Vereinsmeierei.
Wenn man es negativ sagen will, Vereinsmeierei, aber es ist eben von unten getragen. Das ist natürlich eine ganz wichtige Struktur. Ich habe das immer als Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel zu romanischen Ländern. Mhm. Wir sehen Frankreich, Italien, da ist die Caritas also nun abhängig von irgendeinem tüchtigen Pfarrer, der das betreibt, oder einer Frau oder irgendjemand, ein paar aktiven Laien.
Ja.
Aber es ist diese Vereinsträgerschaft mit Mitgliedern am Ort, was Sie jetzt dezentral mit Recht sagen, dezentral. Das ist nicht so da. Das ist also eine deutsche Verbandsstruktur, die ist natürlich sehr wertvoll, dass eine Gruppierung, ob das eine Sport ist oder kulturell oder religiös, getragen wird von einer großen Gruppe von Menschen, die aktiv sich am Ort beteiligen und auch mitbestimmen können. Und der Caritas-Verband ist eine Mischung. Es ist einerseits ein Verband nach westlicher Struktur und es ist also eine kirchliche Arbeitsstelle. Im Osten gab es diese Verbandstrukturen nicht. Da hatte nur der Staat das Recht, Verbände zu führen. Die wurden aber von oben dirigistisch gelenkt.
Ja.
Da war die Demokratie nicht gefragt. Zwar nominell genannt, aber de facto wurde das bestimmt von oben.
Ja.
Und da war die Kirche, konnte jetzt kein Verband in der, das wäre sofort als Aufruhr gebrandmarkt worden. Es wurde von oben geführt. Natürlich waren wir angewiesen, dass am Ort, in den Gemeinden, Menschen mitgeholfen haben, die karitativen Aufgaben zu erfüllen. Und genauso auch für die Einrichtung in einem Krankenhaus gab es dann irgendwelche Gremien und dann Freunde dieser Einrichtung, die das förderten und so. Also die da mithalfen, also ganz von oben alleine hätte das nicht funktioniert. Aber die Struktur war eben so, dass es eben, wie Sie richtig sagen, von oben geführt wurde.
Ja. Oder waren Sie der Führer quasi?
Der Führer. Der vom Bischof eingesetzte Verwalter, sagen wir mal, ja. Verwalter, für diese Aufgaben, der das koordinieren musste. Natürlich war ich angewiesen, dass es Dekanatsfürsorger gab und Leitungsgremien in den Krankenhäusern, Tüchterärzte oder Ordensschwestern, die das führten. Ja. Und dann auch Stationsschwestern und so weiter bis unten hin. Also ich konnte ja nun nicht das ganze Bistum da die Caritas-Sache umsetzen. Natürlich war, also sagen wir mal, insofern war ich auch beauftragt, also zum Beispiel eine wichtige Sache war, für karitative Berufe zu werben. Mhm. Also es war damals Pflegenotstand. Die Krankenschwestern wurden schlecht bezahlt. Ja. Und fast an jedem Sonntag war ich in einer Gemeinde, hatten wir so eine Wanderausstellung und dann wurde geworben für die kirchlichen Berufe. Also für Krankenschwester und für Kindergärtnerin, Erzieherin und so weiter, Altenpflegerin, Fürsorge, um Menschen also dafür zu begeistern und da zu gewinnen.
Ja.
Also es war eine Sache. Die zweite Sache war Finanzen.
Hat es geklappt, die Leute dafür zu gewinnen?
Ja, also wir hatten ja eine Reihe von großen Krankenpflegeschulen, kirchlichen Schulen, also hier die großen Häuser, Potsdam, Berlin, Hedwigs Krankenhaus, Antonius Krankenhaus gab es eine Krankenpflegeschule. Wir hatten Kindergärten und Seminare in Michendorf und Berlin. Wir hatten Altenpflegeausbildung, Fürsorgeausbildung in Magdeburg.
Was heißt Fürsorge?
Fürsorge sind Sozialarbeiter.
Ah ja, okay.
Also und Arbeiterinnen, muss man mal sagen, sozial. Okay. Also es waren immer Männer und Frauen natürlich.
Ja. Auf der anderen Seite frage ich mich, in einem Land wie der DDR, die sich ja sozialistisch nannte, da sollte es doch eigentlich diese Probleme gar nicht geben, dass man Sozialarbeiter bräuchte. Hatten Sie viel zu tun?
Sie meinen, warum sollte man die nicht brauchen? Weil die Gesellschaft so perfekt ist, dass keine Sozialarbeit notwendig ist, ja?
So die Propaganda.
Ja, das war natürlich reine Theorie. Also ich sag mal ein Beispiel. Es gab einen verbreiteten Alkoholkranke. Kreise in, das wurde totgeschwiegen. Offiziell sollte es sowas nicht geben.
Genau.
Aber natürlich war das ein sehr, nicht bloß in Ostdeutschland, sondern auch in den anderen osteuropäischen Ländern. In Russland gab es ja also bis hin zum Zusammenbruch der Wirtschaft, dass sie also da so eine Probleme hatten.
Ja.
Aber es gab natürlich, die DDR hatte mit die höchste Scheidungsrate.
Ja.
Ja, also es gab viele soziale Probleme. Sie haben völlig recht, die wurden natürlich kaschiert und man las sie nicht in der Zeitung oder so, weil also das alles geschönt wurde. Aber damit beseitigt man ja nicht die Probleme, sondern die steigert man eher noch, wenn man das totschweigt.
Also haben Sie im Prinzip auch eine sehr wichtige Funktion, mehr oder weniger im Verborgenen, inne gehabt und auch umgesetzt.
Ja, also erstmal, da hat man eine große Aufgabe, also ich nur für einen Verband sozusagen, also natürlich mit Steuerungsaufgaben, aber natürlich konnte ich das alleine ja nicht machen. Und nun muss man noch was weiteres sagen, das Menschenbild war ja im Sozialismus so, dass die Arbeit und die Produktivität nun an der Spitze stand. Also der Westen sollte in der Wirtschaftskraft überholt werden. Leider funktionierte nicht, muss man mal sagen, die Propaganda.
Ja.
Und das hatte zur Folge, dass bestimmte Bereiche immer an 27. oder 28. Stelle waren. Zum Beispiel die Fragen der Versorgung im Gesundheits- und Sozialwesen. Also die Spitzen Ansprüche stellten also Militär, Landesverteidigung, innere Sicherheit, Staatssicherheit, die VEB-Betriebe, die also ihre Wirtschaftsziele erreichen mussten. Das hatte Spitze und dann kamen die anderen Bereiche und leider waren die sozialen Bereiche ziemlich am Schluss. Also es ging noch, wenn es um die Erhaltung der Produktion ging, also im Krankenhaus, wenn es jüngere Menschen waren, hatten das noch eine Vorrangstellung, aber alte Menschen, erst recht behinderte Menschen, geistig behinderte Menschen, die hatten also einen sehr geringen Stellenwert in der Wirtschaft und in der Gesellschaft und damit auch in der Wirtschaft. Und die Versorgung war deshalb für die Kirche ganz wichtig, denn unser Menschenbild ist ja nun anderes, dass es nicht nach der Produktivität geht, sondern der Wert des Menschen als Geschöpf Gottes. Ja. Und da hat der Behinderte nun genauso Ansprüche wie der, der vielleicht eine Arbeitskanone ist und da Normbrecher ist. Ja. Und also daraus ergaben sich natürlich auch für die Kirche wichtige Aufgaben, dass sie Zeichen setzte, zum Beispiel bei behinderten Menschen und geistig behinderten Menschen, was der Staat ja dann noch so verstärkte, dass er sagte, naja, aus den Leuten können wir ja nichts mehr rausholen, die interessieren uns nicht so. Ja. Und wenn die Kirche so eine Arbeit machte, war das natürlich auch in der Gesellschaft ein ganz wichtiges Zeugnis, ja, dass man sich genauso um solche Menschen kümmert und auch Kraft und Geld einsetzt. Ja.
War das dann auch von der DDR-Führung ja anerkannt oder war das mehr so, ja, die machen das da und wir kümmern uns nicht drum?
Nein, also sagen wir mal, die besseren Leute dort, die haben das durchaus anerkannt. Also ich muss sowieso sagen, ich habe auch bei dem Bau in Ludwigsfelde und später immer auch solche Leute getroffen, die das still gefördert haben.
Ja.
Nicht? Also man muss da auch sich hüten, so schwarz-weiß zu sagen, dass die Genossen waren eben alle da so eingeschworen, es war ja so, die Überzeugungskraft des Kommunismus war ja auch begrenzt. Es waren ja viele Leute da im Apparat, die still mit den Opponenten sympathisierten, ja, und die unterstützten. Ja. Also das war immer zu spüren. Also da würde ich sagen, und die auf Ihre Frage, also die haben, da haben wir eigentlich immer auch in diesen Bereichen, da gab es ja zum Beispiel Ärzte oder Klinikdirektoren, denen das auch ein inneres Anliegen war, diesen behinderten Menschen zu helfen. Und die haben dann unsere Einrichtung auch direkt gefördert. Ja. Also sowas gab es auch.
Sind Sie ein bisschen mit Wehmut gegangen, als Sie ins Ordinariat gehen mussten?
Ja, muss ich sagen. Also ich war ja dann noch später, das war ja eine Wahlfunktion im Deutschen Caritasverband, also die Leiter der Zentralstelle der Caritas in der DDR, hier in Berlin von 73 bis 82.
Ja.
Das war dann noch die Zwischenzeit, das war an der großen Hamburger Straße, da in der Nähe vom Hedwigskrankenhaus. Das war eine Wahlfunktion, da unterstand ich dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Kardinal Bengsch und dann später Meissner. Und das wurde jeweils auf, glaube ich, 6 Jahre immer von den Diözesan-Caritas-Direktoren in der DDR der gewählt. Und da habe ich 2 Perioden war ich Caritas-Direktor und Leiter des DCV, ehe ich dann Generalvikar wurde.
Ja.
Und das war schon ein, da habe ich sehr gerne in dieser Tätigkeit war ich da tätig. Das habe ich schon bedauert, aber na gut, es ist ja nun der Gang der Dinge, dass man auch verschiedene Aufgaben dann wahrnimmt. Ja.
Ja. Und jetzt bin ich in der Vorbereitung natürlich ein bisschen auf eine kleine Räuberpistole gestoßen. Sie waren mitbeschuldigt des Devisenvergehens. Wie muss ich mir das vorstellen? Was war da?
Es war natürlich die Frage immer der Finanzierung dieser ganzen Aktivitäten. Die Caritas konnte ja im Grunde genommen nur die einfachen, sagen wir mal, die einfachen Tätigkeiten aus eigener Kraft finanzieren. Ausbildungsanstalten, größere Investitionen in Krankenhäusern, Pflegeheimen wurden nicht vom Staat oder der staatlichen Versicherung finanziert, mussten mit kirchlichen Mitteln aufgebracht werden.
Ja.
Und dafür standen uns, Gott sei Dank, Spenden zur Verfügung aus dem Land, aber auch wichtige Hilfen aus Westdeutschland. Und dieses Geld wurde von der DDR 1:1 transferiert oder sollte transferiert werden, also für eine Westmark, eine Ostmark. Das war natürlich ein Schwindel. ja. Wo der Staat sich bereichert hat.
Der normale Wechselkurs war 1 zu 4, oder?
Ganz unterschiedlich, so etwa 1 zu 3, 1 zu 4. Also das konnte man ja sehen, wenn man westliche Waren im Osten kaufen wollte. Man nannte ja diese Delikatläden, gab es, wo es die westlichen in der späteren DDR zu kaufen gab. Da war dann ein Kaffee, ein Jakobskaffee oder eine Flasche Schnaps oder Seifen oder irgendwas, die Leute Babymittel kaufen wollten, viermal so teuer wie in Ostmark und natürlich noch von besserer Qualität. War also sehr begehrt. Also es war im Grunde genommen, mussten wir einen Teil dieses Geldes so tatsächlich transferieren. Mhm. Einen Teil konnte man noch relativ günstig, zum Beispiel die Motorisierung in der DDR, war ja so, dass also Wartezeiten bis zu 10 Jahren waren für DDR-Autos. Und wenn man die in Westmark bezahlte, waren die also etwa halb so teuer. Also war ein Kurs von 1 zu 2 und man hatte den großen Vorteil, dass nach wenigen Monaten die Lieferung möglich war. Also wenn man Westmark hatte, konnte man also im Grunde genommen einen besseren Kurs erzielen, wenn man sozusagen östliche Waren für Westmark bezahlte. Und teilweise wurden auch Bauten so errichtet, diese Limex-Bauten.
Was sind Limex-Bauten?
Limex ist ein DDR-Außenhandelsunternehmen gewesen. Mhm. Da konnte man jetzt für Westmark Objekte, wie man sagte, bauen, die sonst nicht genehmigt wurden. Zum Beispiel die Kirchen in Neubaugebieten. Marzahn, Friedrichsfelde ist so ein Liebisdorf Nord bei uns. Mhm. Da wurden Leistungen und Materialien aus dem Osten mit Westgeld bezahlt.
Ja.
Und dadurch kam die Genehmigung aber, also was sonst die DDR verweigerte.
Ja.
Und dann gab es auch eine Möglichkeit, darauf spielen Sie jetzt an, mit diesen Devisen, dass teilweise Rentner, die also vom Osten nach dem Westen gingen, ihr Geld nicht umtauschen konnten.
Also die Rentner, die übersiedeln wollten.
Es waren Rentner mit 60 oder 65, konnten ja in den Westen gehen. Und die hatten hier ein kleines Vermögen, 10.000 oder 20.000 Ostmark sich angespart für ihr Alter. Dieses Geld konnte nicht transferiert werden. Man konnte ja vom Westen, nahm die DDR gerne das Westmark entgegen und zahlte hier Ostmark aus. Aber umgekehrt, dass einer seine Ostmark selbst zu einem Kurs umtauschte, wurde nicht akzeptiert, der musste das hier auf ein Sperrkonto zahlen.
Aha.
Und konnte, wenn er mal wieder nach dem Osten kommt, konnte er sich ein Armbrot mal bei der HO kaufen und von seinem Geld, aber er konnte das Geld nicht mitnehmen.
Ja.
Und da war es bisweilen üblich, dass also jetzt Ostrentner kamen, sagten, da können wir nicht unser Geld hier der Kirche stiften. Ja. Und wenn wir drüben im Westen, im Schwarzwald oder so da wohnen oder im Rheinland, kann uns die Caritas da nicht eine bestimmte Gegensumme auszahlen. Also es wurde nicht das Geld rübergebracht, sondern es wurde hier eingezahlt. So, und da bin ich mal auf einen gestoßen, der hat das nicht so gemacht, sondern der hat zwar mir eine Story erzählt, wie er das macht, aber hat also dieses Geld dann rübergebracht. Und hat das in der Wechselstube drüben getauscht.
Ja.
Ja, und hat dadurch mit dieser Absprache Geschäfte gemacht.
Ja.
Ja, also hat sozusagen den Wechselkurs ausgenutzt, was die DDR natürlich inoffiziell sowieso immer gemacht hat. Wenn sie Westgeld brauchten, mussten sie Ostgeld so umtauschen. Aber das war eben keine private Möglichkeit. Die westliche Wechselstube wurde als ein illegales Geldwechseln angesehen.
Mhm.
Ja. Die anderen Sachen, also die normale Sache, dass also jetzt Geld habe ich jetzt nie offiziell gehört, war auch schwierig, wie soll sie da, es wurde ja kein Geld illegal verbracht, das war eine Absprache. Ja.
Ja.
Also es war ja kein Geschäft sozusagen, natürlich hatte die Kirche dadurch auch den Vorteil, dass also zu einem bestimmten, also einem besseren Kurs ihre Westmark im Osten wirksam wurde. Ja.
Ja.
Denn also eine Westmark für abzugeben an den Staat und dafür eine Ostmark. Und die war natürlich
schlecht.
War natürlich sehr schlecht, ja. Das haben die Westler natürlich schade um unser Geld, ja, was wir da für die Kirche gestiftet haben. Ja.
Ja. Und wie genau hat das funktioniert? Also es klingt ja ein bisschen schwierig zu verstehen. Sagen wir mal, Großmutter Elfriede ist in Ost-Berlin zur Caritas gegangen, hat gesagt, hier, ich spende euch das. Dann hat die Caritas Ost das Geld genommen und der Caritas West in Rechnung gestellt oder ausgezahlt und über die Caritas West hat dann Oma Elfriede das Geld wieder gekriegt.
Nein, es war so. Also die Oma Elfriede kam und hat ihr Geld gebracht.
Ja.
Und dieses Geld wurde im Osten eingesetzt für Sozialbauten, also zum Beispiel Krankenhausbau oder Altersheimausbau oder so. Dann war im Westen hatten wir Patenkonten, also in der westliche Caritasverband hatte für den Caritasverband einen Betrag von 200.000 oder 500.000 oder was dort, ja, aus Spendengeldern im Westen, die für den Osten gespendet waren.
Ja.
So, und hat dann aus diesem Geld der Oma Elfriede einen bestimmten Betrag zum Lebensunterhalt in ihr neues Heim oder zu Hause im Westen überwiesen. Ja. Also es war sozusagen ein Westkonto, was wir hatten dort, worüber wir verfügen konnten. Und dann musste die entsprechende Caritas-Stelle, wo das war,
ja,
informiert werden. Und die hat also einen Anspruch einbestimmt. Die hatten im Osten ihr Vermögen da oder ihren Betrag gegeben und ein bestimmter Gegenpart, wie das vereinbart war. Das war auch zu den Zeiten jeweils unterschiedlich. Der Kurs war ja nicht immer einheitlich 1:3 oder 1:4, mal schlechter, mal besser. Mhm. Und dann ist man ein bisschen drunter geblieben. Also wir wollten ja da keine Geschäfte machen, aber jedenfalls wollten wir nicht 1:1,
ja, ja, klar,
das tauschen. Also jedenfalls einen besseren Kurs, 1:2,5 oder 3 oder was so. War also so, dass es auch für die Leute ganz günstig war.
Ja.
Und das machten natürlich die Leute, kam nicht jetzt ein freier Verkehr, sondern über eine Gemeinde kamen die meistens. Also dass der Pfarrer sagt, na, dann müsst ihr euch mal da an den Caritasverband wenden, vielleicht können die euch helfen. Ja.
Ja.
Die Leute waren natürlich sehr interessiert, denn sonst hatten sie ja gar nichts.
Na ja, klar. Ja.
Ich hab mal miterlebt, wie ein Pfarrer das Grab in West-Berlin seiner Eltern hatte und hat eine Reise beantragt, das war in Mecklenburg. Der war so ein bisschen witzig. Ist da zur Polizei gegangen, hat gesagt, ja, er möchte einen Pass nach West-Berlin. Aber so, wie kommen Sie denn darauf? Sie sind doch noch ja nicht 65. Dann sagt er, ich habe also das Grab meiner Mutter in Wilmersdorf und ich habe keine Westmark. Ich kann es nicht bezahlen. Also entweder transferieren Sie mir meine Ostmark in Westmark, dass ich die Grabpflege mache, oder ich muss da hinreisen, es selber machen.
Ja.
Ja, und da haben die ein bisschen dumm geguckt. Ja, nach Westmark können wir ihnen nicht geben. Ja. Er sagte, dann lassen Sie mich doch hinfahren, dann pflege ich das Grab da. Fahre ich mal runter, da saß in Müritz, da in Waren, in einem Müritz da. Und da waren sie völlig verblüfft. Und der hat es dann richtig schriftlich verfolgt und hat Eingaben gemacht und so. So ein starkes Stück, man kann nicht mal das Grab seiner Mutter pflegen hier. Ja, wieso denn? Dann hat er immer so dieses... Dann geben Sie mit Tauschen noch um. Wenn ich meine Ostmark umtausche, geht aber nicht. Ja, dann lassen Sie mich hinfahren. Ja, das geht auch nicht.
Ja.
Na, also, Sie wollen humanistischer Staat sein, man kann nicht mal das Grab seiner Mutter pflegen. Ja?
Ja.
So, also da gab es keinen Weg.
Ja. Und wie sind Sie denn aus der Nummer wieder rausgekommen?
Naja, das wurde dann abgesprochen, da wurde dann ein Ausgleich gezahlt. Also das habe ich da selber nicht mit zu tun gehabt, das habe ich dann bloß gehört, ja.
Okay. Aber es war schon so eine kleine Räuberpistole.
Naja, gut, also da gab es viele Räuberpistolen. Also.
Erzählen Sie noch ein paar.
Ja, die kenne ich aus der Zeitung, ja.
Na gut. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Sie waren dann noch Generalvikar bis 1990? Im Osten?
Also im Osten war ich bis 1990, dann wurden ja praktisch die Generalvikare, also wurde das Bistum wieder vereinigt. Gab es nur noch einen?
Wieder vereinigt von der Verwaltung her.
Von der Verwaltung her, richtig. Sonst war es ja noch eins, aber jedenfalls die Doppelungen wurden abgeschafft.
Ja.
Und dann war die ersten 3 Jahre der Generalvikar Tober, der Westberliner Generalvikar dann der Generalvikar. Ich war sein Vertreter. Und nachher ist er im 93, er war ja älter, hat er die Leitung des katholischen Büros, also der Verbindungsstelle zum Staat, übernommen. Und ich bin ihm dann nachgefolgt bis 2001. Von 93 bis 2001 für das gesamte Bistum.
War das eine spannende Aufgabe? Und was war spannender, Ost oder Gesamt?
Naja, also die erste Zeit war natürlich außerordentlich spannend, wie man das zusammenführt. Also das habe ich ja dann praktisch auch miterlebt. Also erstmal noch 89, also bis zur Wiedervereinigung, gab es eine Einheitskommission, wie man jetzt versucht, das Bistum zusammenzuführen. Also zum Beispiel gab es ja, glaube ich, 32 Kirchengemeinden in Berlin, die also geteilt waren, wo ein Teil im Osten war und ein Teil im Westen. Also meine Heimatgemeinde zum Beispiel Frohnau, da gehörte Klinike und Stolpe mit dazu. Mhm. Das ist ein kleiner Teil. Oder wo ich jetzt oft bin, in Michael. Da waren 4/5 der Gemeinde.
Michael in Mitte.
Michael in Mitte. 4/5 waren nach West-Berlin. Die Kirche stand im Osten. Was macht man mit diesen Gemeinden? Und da war die Lösung zum Beispiel, dass man den einzelnen Gemeinden das Votum überlässt, wie sie sich entscheiden.
Ja.
Und das war dann ganz unterschiedlich. Manche wollten wieder zurück, die frühere Lösung, andere wollten das nicht. Mhm. Und da haben dann die Gremien der Gemeinden entschieden. Der Bischof hat dann so gesagt, also er richtet sich danach.
Ja.
Oder ein anderes Problem war, wie kann man das Personal, die Ausschreibung der Kirchengemeinden so einrichten, dass jetzt die Leute sich also im Westen und im Osten bewerben können, so eine Regelung. Mhm. Oder wie führen wir die Kirchenzeitung oder den Kirchenchor, die Hedwigschor zusammen? Mhm. Wie machen wir das?
Der Hedwigschor war getrennt.
Der Hedwigschor gab einen Ostchor und den alten Westchor, der in Westberlin war, sich auch Chor der Hedwigskathedrale nannte. Und es gab den einer Hedwigskathedrale, der dann Ostchor unter Herrn Witt. So gab es also die verschiedensten Aufgaben, wie man das Bistum Wiederfall bis hin also zu tariflichen Dingen, wie macht man das mit der Bezahlung, war natürlich genauso kompliziert wie beim Staat. Wie macht man das, machen die das? Also wie kann man das zusammenführen?
Ja.
Und natürlich auch inhaltliche Fragen, was sind die Schwerpunkte in der Seelsorge? Das waren auch unterschiedliche Traditionen, Ost und West.
Ja.
Es war ja so, es ergab sich ja zum Beispiel auch, bestimmte Bereiche waren ja im Osten nicht möglich. Also sagen wir mal, der Schulbereich, was ja im Westen ein ziemlich großes Unternehmen ist, katholische Schulen, gab es ja nur sehr begrenzt im Osten. Also im Bereich der Caritas gab es Ausbildungsstätten. Und dann gab es eigentlich nur eine Schule, nämlich die Theresienschule. Die war durch ein gutes Geschick einer tüchtigen Oberin und Schwester Julie hier in der Gemeinde Herz Jesu Mitte, die mit den Russen gute Verbindungen hatte, war die als Opfer des Faschismus anerkannt worden. Und diese Schule war in der Nazizeit geschlossen worden, durfte bleiben. Und später war es so, der Kardinal Bengsch war da Religionslehrer als Kaplan von Herz Jesu. Und der hatte nun wieder auch einen sehr guten Draht da zu der Schule. Und dann wurde das doch als feindlicher Akt gegen den Bischof gesehen, wenn man diese Schule jetzt zumacht. Ja. Also sagen wir mal, es war eine Sondersituation. Also Schulen mussten neu gegründet werden im Osten. Und wie fängt man das an? Ja. Und Pressearbeit, Rundfunkarbeit war natürlich im Osten fast nicht möglich, nur ganz begrenzt. War eine neue Aufgabe. Wie arbeite ich mit den Parteien und der Regierung zusammen als Kirche? Ja. War natürlich eine ganz neue Situation für den Osten. Ja. Also da gab es schon viele Felder, die neu waren.
Sie haben gerade gesagt, Gemeinden mussten zusammengelegt werden. Aber natürlich auch ihre alte Leidenschaft, die Caritas, musste ja auch zusammengeführt werden.
Ja, das war relativ schwierig. Wir haben ja vorhin schon mal so drüber gesprochen, dass die Struktur unterschiedlich ist. Das war natürlich jetzt auch, kam zusätzlich dazu. Wie macht man das? Also im Westen gab es ja die Tradition, dass auch einzelne Länder und zum Teil Städte organisierte Caritasverband hatte. Also hier gab es dann einen brandenburgischen Caritasverband, was es ja vorher nicht gab. Gab es ja bloß einen Ostverband. Und es gab einen pommerschen Caritasverband. Natürlich angemessen auch an die Landesregierung. Es wurde ja auch in der Regierung die Dezentralisierung geübt. Die Länder entstanden wieder. Es gab nicht mehr Bezirke, sondern Länder. Und natürlich wollte die Caritas organisiert sein in dem Land. Auch natürlich, weil sie ein freier Sozialverband war, der auch an den Geldern der Stadt hatte ja im Westen das Prinzip, dass also er eigentlich nur subsidiär einspringt. Das heißt, in Fällen, wo es keinen freien Träger gibt, dass er Aufgaben übernimmt, war ja eine völlig andere Konstruktion als im Osten, wo prinzipiell der Staat alles macht und nur wenn noch was übrig bleibt, was er nicht machen will, fiel es auf die anderen. So, das musste jetzt alles neu und da gab es schon Schwierigkeiten. Da kam allerdings auch noch ein bisschen persönliches Pech dazu, dass der Westberliner Tüche Caritas-Direktor Hubert Pohl krank war und über längere Zeit ausfiel. Hatte einen Herzinfarkt, also war schwer krank. Und dann irgendwelche Ersatzleute neu da reinkamen, die dem offenbar nicht so ganz gewachsen waren.
Die dem nicht gewachsen waren, sagen Sie? Ist die Caritas dann da gegen die Wand gefahren worden, oder?
Nein, das kann man nicht sagen, aber es gab eben unterschiedliche Meinungen. Also die gute Zusammenarbeit, die wir eigentlich in der Caritas immer Ost-West kannten. Ich kannte das ja auch so, dass wir uns mit den Westdeutschen, die sozusagen Caritas, die ja regelmäßig trafen. Das hält bis heute an. Wir haben noch so ein Treffen jedes Jahr von den ehemaligen Caritas-Direktoren, Diözesan-Direktoren, Ost-West, gut, das sind inzwischen alles alte Herren, aber die gestorben sind. Aber es ist immer noch ein sehr schönes Treffen. Und der Vorsitzende war damals der Münsteraner, Caritas-Direktor, der macht es heute noch so da, also Ludger Mühr. Das war also dann ein bisschen gestört. Durch unterschiedliche Auffassungen. Also so weit war es nun nicht, dass sie sich bekämpft haben. Aber jedenfalls gab es dort eigentlich unerwartete Schwierigkeiten, wo vorher eigentlich ziemliches Einvernehmen war. Also das. Aber es hat sich dann alles zurechtgerüttelt,
Eine Frage zum Osten habe ich noch. Gab es eigentlich Priester, die das Land verlassen haben oder wollten?
Also mir ist ein Fall aus dem Bistum Berlin bekannt, ein Kaplan, der eine Verwandte, ich glaube Schwester oder was, besucht hat im Westen. Es musste ja dann sozusagen vom Arbeitgeber auch eine Garantie abgegeben werden, dass der wiederkam, wobei das sicherlich nun nicht so furchtbar dramatisch war für die DDR-Behörden, wenn da ein Priester wegblieb, aber es war das aber es war natürlich auch innerkirchlich eine Sache, dass natürlich man sich auf die Leute verlassen musste, wenn die so eine Beglaubigung bekamen. Wir haben es ja auch bei Laien gehabt, zum Beispiel Ärzte, die zu Kongressen fuhren. Haben wir auch schon mal so einen Fall gehabt, kann ich mich erinnern, dass ein Chefarzt im Hedwigskrankenhaus von so einem Kongress nicht zurückkam, im Westen blieb. Das war schon ziemlichen Ärger, den wir dann hinterher hatten, weil uns das natürlich dann vorgehalten wurde bei irgendwelchen anderen Bitten. Ja, ihr seid ja, ist ja unzuverlässig, da kann man sich ja nicht drauf verlassen.
Ja, klar.
Und ich weiß, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche drüben solche Priester nicht, Priester ist ja immer auf ein Bistum geweiht, ohne weiteres dann eine Stellung gaben, weil sie das ablehnten, wenn jemand illegal sozusagen jetzt oder seinen Treueauftrag, hat ja Bischof die Treue versprochen, ohne Not. Also ich sag mal jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie man gehandelt hätte, wenn jetzt irgendeine Notsituation ist, dann hätte sich die Kirche wahrscheinlich für den Betreffenden eingesetzt. So ein Fall ist mir auch bekannt, wo die Eltern hier in Berlin, Westberlin krank wurden Und der Pfarrersohn ist das hier, der dann mal von Ost-Berlin rüberkam. Er selber war auch gesundheitlich angeschlagen. Und dann hat man sich dafür eingesetzt und hat auch eine Einigung mit dem Staat gekriegt, dass der zu den Eltern rüberfahren könnte, um sich um die Eltern zu kümmern. Aber das war ja in diesem Fall hier nicht der Fall. Der hat also, fand den Westen doch schöner als den Osten, ja, und weiß jetzt nicht, was da noch für Motive waren. Also jedenfalls war dann also erstmal eine Ablehnung der Neuanstellung. Also es war nicht so, wie der sich das vorgestellt hatte, dass er dann nur zum nächsten Bischof geht und dann eine Kaplanstelle kriegt wieder.
Aber er bleibt der Priester.
Er bleibt Priester, aber er hat ja keinen Anspruch auf eine Tätigkeit. Ja? Mhm. Also wenn er seine Tätigkeit verlässt.
Ja.
Und dann hat man aber in diesem Falle auch, hat ihm dann nach einer Weile, also man hat es, sowas habe ich auch von der evangelischen Kirche gehört, die hatten also so eine ähnliche Regelung, haben sie ihm dann doch irgendeine Stelle angeboten. Ja.
Aber wahrscheinlich nicht mehr so eine gute.
Ja, also er wird so nicht erste Garnitur da an der Stelle, wird man erstmal ihn, also er war dann irgendwo, also jedenfalls nicht so eine attraktive Stelle, auf jeden Fall. Ja.
Kleines Dorf oder so.
Ja.
Und wie hat man denn Personal für die Kirche eigentlich beschafft im Osten? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Das war ja auch Ihre Aufgabe als Generalvikar.
Ja, das war also eine sehr wichtige Aufgabe, auch als Caritas-Direktor.
Konnte man da einfach so eine Stellenausschreibung machen?
Nein, das konnte man natürlich nicht, weil bei allen Vertrauensstellungen war natürlich die Firma Horch & Cook dabei, ja, Staatssicherheitsdienst, die also versucht haben, da natürlich ihre Spitzel oder ihre Genossen mit rein zu lancieren.
Ja.
Das war dann so, dass man das eigentlich nur durch persönliche Empfehlung machen konnte.
Mhm.
Also ich hatte den Vorteil, dass ich ja noch als Caritas-Direktor die Akademikerseelsorge hier im Ostteil des Bistums hatte,
ja,
die Leitung, und natürlich dadurch viele Leute in entsprechenden Berufen, die katholisch aktiv waren, kannte.
Ja.
Und wenn solche Posten besetzt wurden, ich natürlich mal selber aus persönlicher Erinnerung oder durch Mitarbeiter prüfen ließ, wo sind geeignete Leute bei uns, die eventuell für so eine Tätigkeit in Frage kämen.
Ja.
Und habe die Leute dann angesprochen, auch mit Erfolg. Also es sind auch heute zum Teil Verwaltungsleiter in Krankenhäusern da, die damals so gesucht wurden.
Mhm.
Also erstmal beruflich musste natürlich entsprechende Fähigkeiten haben und von der Persönlichkeit, aber die dann auch kirchlich, denn es ist ja doch ganz wichtig, dass gerade im Leitungsbereich dort praktizierende Katholiken sind oder praktizierende Christen sind, die das, die Einrichtung mitführen.
Ja, ja, klar. Sie sagten gerade, es war erfolgreich. Und unterscheidet sich doch eigentlich gar nicht so groß von heute dann, oder?
Also ich meine, naja, heute machen sie es auf zwei, entweder schalten sie eine Anzeige in einer Zeitung oder sie beauftragen, was ja noch üblicher wohl ist, eine Headhuntering, also sie suchen eine Vermittlerfirma, die dann also Leute anspricht.
Ja.
Ja gut, aber heute müssen sie natürlich auch noch prüfen hinterher. Gibt's also, ich habe das ja in Krankenhäusern auch miterlebt, also und auch im Ordinariat. Es wird ja ziemlich sorgfältig dann ein Ausschuss gebildet, der dann die Leute zu Gesprächen empfängt, wenn da mehrere Bewerber da, die dann gesprochen werden, dann wird darüber entschieden. Aber dort war das eben, früher war das eben, kam immer diese politische Komponente dazu. Das ist ja wohl heute, kann man also in seltensten Fällen sagen, dass da nun irgendwelche Nebenabsichten von politischer Seite sind. Ja.
Ja,
das ist also selten.
Also man musste sich quasi auch so ein bisschen vor dem Staat schützen.
Natürlich, also wir waren ja doch, man muss ja sehen, die Kirche war ja, und die Kirchen waren ja Gruppierungen, die also relativ, also nicht gleichgeschaltet waren. Es gab ja nicht viel gesellschaftliche Gruppierungen, die einen Eigenstand hatten.
Ja.
Es war ja fast alles vom Sport, Kunst, alles war irgendwie von einer Partei gelenkt. Das war ja die Absicht. Aber bei der Kirche haben sie es nicht geschafft. Ja.
Ja.
Gott sei Dank.
Und Generalvikar waren Sie dann für das gesamte Bistum ab 93. Aber das werden Sie ja auch nicht immer gemacht haben. Was haben Sie danach gemacht?
Naja, ich bin mit 65 habe ich das Amt abgegeben,
ja.
Vorher angekündigt. Und dann eine Aufgabe, andere Aufgabe, also ich war dann, habe noch die Bauabteilung über Jahre geführt und die Liegenschaftsabteilung.
Ja.
Und war dann Referent für Orden und geistliche Gemeinschaften im Bistum. Das war dann, also ich bin mit 70 dann in Ruhestand gegangen. Mhm. Und habe aber dann noch diese Aufgabe wahrgenommen mit den geistlichen Gemeinschaften Orden, weil ich die ja auch zum Teil von der Caritasarbeit und als Generalvikar relativ gut kannte. Hat mich der Bischof gefragt, ob ich das nicht noch machen könnte. Und das habe ich dann noch 4 Jahre oder 6 Jahre gemacht.
Mhm. Mit Freude?
Mit Freude, ja. Also das war ja, wir haben ja relativ viel Ordensleute hier im Bistum Berlin. Mhm. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass in der Hauptstadt immer Ordensgemeinschaften Niederlassungen haben wollten,
klar.
Um auch die Kontakte zur Regierung zu haben und überhaupt ein bisschen mit im Mittelpunkt dazu stehen und auch ein bisschen
Prestige,
richtig. Und wir hatten hier also ungefähr 100 Ordensmänner und 400 Ordensfrauen.
Ach, so viele.
Ja. Und wir haben also dann Weiterbildung organisiert, Touren, mal Wallfahrten organisiert für die Ordens. Also regelmäßig gibt's einen Beirat der Ordensfrauen, die also selber ja mit beteiligt werden an diesen Aufgaben. Und bei den Männern ähnlich, bei Männern ist es ein bisschen anders. Erstmal ist die Zahl kleiner. Und das Zweite, die sind ja mit eingebunden, auch bei den meisten sind ja Priester von den Ordensmännern in den Dekanaten und so. Also da ist es ein bisschen weniger notwendig, obwohl wir das da auch hatten.
Haben Sie dann noch irgendwelche Aufgaben im Ruhestand übernommen?
Naja, ich bin regelmäßig als Priester zu Vertretung, mache ich bis heute, solange ich gesundheitlich kann. Natürlich als Domkapitular, auch Emeritus bin ich ja. Mit 75 ist man im Ruhestand, hat man also keine Wahlfunktion mehr als Domkapitular.
Was heißt Wahlfunktion?
Also der Bischof wird ja nach preußischem Konkordat vom Domkapitel gewählt.
Ja.
Also das ist ein Verfahren, was also im Konkordat geregelt ist. Mhm. Also bei uns seit Bestehen des Bistums, dass es bestimmte Stellen gibt, Domkapitel mit Dompropst. Und es kommt eine Terna von Rom aus verschiedenen Vorschlägen, ein Dreiervorschlag. Und aus diesem Dreiervorschlag kann das Domkapitel den Bischof wählen. Also ich habe eine Wahl mitgemacht, damals beim Kardinal Stetzinski.
Ja.
Nicht, die anderen, da war ich nicht mehr jetzt im Alter.
Was ist denn die Aufgabe vom Domkapitel, außer den Bischof zu wählen?
Zum Beispiel die Gottesdienste an der Hedwigskathedrale. Also da gibt es ja zwar einen Dompfarrer, der soll die Gemeinde führen, aber das Bistum hat, das Domkapitel hat Aufgaben mitzuhelfen. Bei uns ist es die Hedwigskathedrale. Also jetzt zum Beispiel morgen früh habe ich die Messe in der Kathedrale.
Ja.
Und an Sonntagen bin ich oft dort. Dann gibt es die zweite Kirche, die noch zur Kathedrale gehört, ist die Michaelskirche.
Mhm.
Die haben seit 10 Jahren da keinen Pfarrer mehr, also hängt damit die Versorgung dran. Da haben wir uns als Kapitel verpflichtet. Und dann bin ich als Priester nun also auch in Gemeinden auswärts. Also Weihnachten bin ich die letzten Jahre immer auf Rügen gewesen zur Aushilfe da, weil der Pfarrer dann bei solchen Festen da Schwierigkeiten hatte. Ich bin 20 Jahre nach Hoppenwalde früher gefahren, Ostern und Weihnachten.
Wo ist denn Hoppenwalde?
Hoppenwalde ist bei Ueckermünde. Ja. Wo ist Ueckermünde? Am Ueckermünde, am Stettiner Haff, also im Nordosten des Bistums. Ja, und da sind eben oft mehrere Pfarreien, wo dann bei Festtagen immer die Schwierigkeit ist, dass der Pfarrer nicht Doppelung oder dreifach dort halten kann und dass er dann noch eine Aushilfe braucht. Und dann bin ich 14 Tagen, glaube ich, bin ich in Brieselang und im Biesental und also fahre auch nach auswärts irgendwie wo jetzt irgendwie mich, jetzt im Sommer habe ich, bin ich einmal in Brandenburg, einmal in Rathenow und Premnitz. Ja. Da ich noch ein Auto habe und fahren kann, sind auch die Pfarreien draußen möglich. Ja.
Aber Sie haben nicht mehr den Trabant von früher.
Den Trabant habe ich nicht und auch nicht mehr den Wartburg, sondern jetzt habe ich einen Peugeot.
Sehr bodenständig, ein Peugeot. Ja, ja. Wie war es denn für Sie? Also, wenn ich mir vorstelle, ich würde Priester werden wollen, dann würde ich mir das ja eher so vorstellen, ich habe da eine Pfarrei, die ich leite. Ich habe eine Kirche, ich habe eine Gemeinde und ich mache da meine Messen und mache die Seelsorge. Nur hatten Sie das ja gar nicht wirklich, außer zur Kaplanszeit. Bedauern Sie das ein bisschen, dass Sie keine Pfarrei hatten?
Naja, also erstmal habe ich 2x3 Jahre als Kaplan verbracht. Also die ersten 6 Jahre waren so. Dann war ein ziemlicher Umbruch als Caritas-Direktor. Und dann bin ich mal beim Kardinal Bengsch gewesen und habe gesagt, ob ich das nicht, ich würde das schaffen, auch eine kleine Pfarrei noch zu machen. Ja. Und zwar war es die Pfarrei Rahnsdorf damals. Die wurde gerade vakant. Und da hat mir der Kardinal Bengsch gesagt, pass mal auf, also ist ja eine gute Idee, dass du das machen willst, aber ich habe was für dich, was für mich jetzt wichtiger ist. Wir haben nämlich keinen Akademiker-Seelsorger. Ja. Und du kriegst die Pappelallee, das Bildungsheim in der Pappelallee und machst diese Akademikerarbeit, denn an den Sonntagen sollst du ja in die Gemeinden fahren, um die Caritas zu propagieren. Ja. Und da bist du ja, wenn du jetzt eine Gemeinde hast, bist du da gebunden. Also mach das doch mit der Akademikerseelsorge. Und das habe ich dann 20 Jahre oder 13, 15 Jahre gemacht, bis ich Generalvikar wurde.
Also Sie wollten schon ganz gerne eine Pfarrei haben?
Natürlich wollte ich, das war das Normale. Also ich meine, der Schnitt war für mich, also als ich von Ludwigsfelde wegkam, ja noch mitten, also ich war ja da bloß 3 Jahre, also noch relativ gerade erst richtig eingearbeitet, ja. Also das war schon Schnitt. Aber gut, das ist ja nun auch die Frage, wenn der Bengsch, der kannte mich ja nun auch, ja. Wenn er jemanden braucht und sagt, na gut, der ist ja geeignet dafür, für diese Aufgabe und er sucht was, ja, dann kann ich schlecht sagen, als ja, also ich ist jetzt eigentlich so, hatte ich mir gedacht, ich wollte in Ludwigsfelde bleiben, ja. Also das ist, da ist man ja nun dann gefordert, gut, als jüngerer Mensch, ist es auch alles noch ein bisschen leichter. Wenn man älter wird, wird es immer schwieriger mit dem Wechsel, ja.
Sie haben ja eine Familie, also eine ziemlich große, in Form von vielen Geschwistern, aber Sie haben ja nie eine eigene Familie gehabt. Finden Sie das schlimm?
Oder war das Na, einfach? Schlimm würde ich, schlimm ist nicht, aber es ist schon ein Defizit, muss ich auch sagen. Ja. Ja, das würde ich so empfinden.
Also Sie hätten
sich. Ist schon ein Opfer, ja.
Sie hätten sich gerne eine Frau gewünscht.
Ja, Familie, also normalerweise hätte ich natürlich eine Familie gegründet, ist klar. Also Frau und Kinder. Also jetzt nicht bloß Frau, sondern auch Kinder, ja. Das ist schon ein Opfer, das würde ich schon so sagen.
Aber Sie bereuen es nicht?
Nein, das ist der Weg, den bin ich zufrieden, den ich gegangen bin, also das nicht. Aber also wenn man das als diese Frage, ist schon ein Defizit, würde ich so empfinden.
Bei so viel Aktivität im Beruf, bleibt denn da noch Zeit für Hobbys?
Naja, also ich habe schon Hobby. Gestern habe ich gerade mein Hobby gefrönt. War ich nämlich mit einem Freund zusammen, Vater Schlegelberger, in Küstrin. Also ich mache gerne Touren hier, auch im Lande selber jetzt. Ja. Bin geschichtlich interessiert, lese eine ganze Menge Literatur, geschichtliche Sachen. Das sind so eigentlich meine Hobbys, ja.
Und das haben Sie auch schon immer gemacht?
Was?
Das haben Sie dann auch schon immer gemacht?
Immer schon gemacht, ja. Immer schon gemacht, ja, ja. Also ich gelte als relativer Experte für Brandenburg. Ah. Und kenne das also relativ gut von Touren.
Also Wandertouren.
Wandertouren, Radfahren.
Ja.
Ja.
Also schon ein aktiver Mensch.
Solange man es gesundheitlich kann.
Das schaffen Sie hoffentlich noch sehr lange.
Ja, hoffe ich mir auch, ja.
Und ich freue mich, Sie dann auch irgendwann mal wieder in der Kathedrale sehen zu können, wenn ich mal wieder da bin. Und würde mich jetzt bei Ihnen verabschieden und Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit danken.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen zu Gesichter und Geschichten.